Faserplauderei.
Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich als Happy Hepburn von Ravelry und von Instagram und dort eben auch besonders als Faserplauderei. Und wie immer gibt es zu Beginn den Werbehinweis.
Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft.
Inzwischen sind wir angekommen bei Episode 55 der H&H-Episode. Ich war nämlich unterwegs auf der, ich glaube H&H steht für Hobby und Handarbeit, aber nagelt mich nicht drauf fest, auf der größten Handarbeitsmesse Europas auf jeden Fall, in Köln. Das ist eine Messe, wo man eben nichts kaufen kann, sondern wo die Hersteller sich präsentieren, um dann mit Händlern oder Leute, die das Material irgendwie weiterverarbeiten, sich auszutauschen, kurz zu schließen und so weiter. Aber es dürfen dort auch eben Blogger hin, Beobachter der Szene, die eben irgendwie mit Fasern zu tun haben. Und ich war da und ja, es war großartig, nicht anders zu erwarten. Ich bin mit der Bahn hingefahren, das war nicht ganz so großartig. Das ist halt, wie das so ist mit der Deutschen Bahn. Ich bin freitags nach der Schule los, habe mich extra beeilt und bin dann nach Saarbrücken an den Hauptbahnhof gelaufen, weil schon die Stadtbahn nicht so funktioniert hat, wie das sollte. Und dann stand ich da am Gleis und ja, dann gab es direkt Schienenersatzverkehr, was auch nicht so gut ausgeschildert war. Die Bahn hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Naja, auf jeden Fall bin ich ja erstmal mit dem Bus los und habe dann irgendwie schon eine Stunde verloren, war ein bisschen genervt, weil ich abends mich mit ein paar Leuten treffen wollte. Aber alles in allem hat dann trotzdem alles geklappt. Das ist ein hervorragender Satzbau. Ich sollte Podcast machen. Und ich war dann abends irgendwie auch da und es haben sich ganz viele Leute getroffen in einer Pizzeria in der Nähe vom Messegelände. Und das war schon sehr schön. Ich habe dort zum Beispiel Strickfisch und mein gehäkeltes Herz getroffen. Silke Ufer war da, Lutz vom Mail-Knitting-Blog, ja, die Leute vom Stiebmer-Verlag und so weiter und so fort. Und organisiert hat das alles mal wieder die, Daniela von, oder aka Curvy Knitter. Also hier, First of Her Name, Mother of Cats, Master of Community, CEO of Socializing and Connecting People und keine Ahnung, Queen of Networking, Daniela. Ich weiß nicht, wie sie das immer macht. Es gibt so Personen in der Faser-Community, die so Dreh- und Angelpunkte für alles sind, ohne dass man genau festmachen kann, woran das liegt oder wie die, also die Frau kann Netzwerken und Leute zusammenbringen. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich hoffe, ich schaffe es in den Sommerferien zu dir nach Worms, ist es, ne? Auf jeden Fall die Ecke, dass man mal wieder Zeit hat, in Ruhe zu quatschen. Getroffen habe ich mich dann natürlich auch mit Diana Mannis dort hier, was mir besondere Freude gemacht hat, weil man sieht sich ja so selten. Wir wohnen ja an verschiedenen Enden Deutschlands und das freut mich immer sehr, wenn wir uns in echt sehen. An dieser Stelle nochmal toll, dass wir uns getroffen haben und danke an alle, die auch sich ausgetauscht haben. Also man kann ja dann auf diesen Treffen aus der Handarbeitsszene, also ich sag mal, die H&H ist eins davon, das andere wäre das Jahrencamp, was noch alle zwei Jahre in Frankfurt stattfindet, sich einfach mal austauschen mit Leuten, die ähnliche Dinge tun, also einerseits stricken, andererseits das aber auch irgendwie in den Medien zeigen. Und ich finde das immer total spannend, weil da wirklich Größen der Szene dabei sind. Also Strickfisch kannte ich, war mir aber überhaupt nicht klar, wie groß das alles ist, was dahinter steckt. Und die hat dann auch so ein bisschen erzählt, wie sie das macht, wie das ja mit Abrechnungssachen teilweise ist. Und ja, also so Insiderwissen, was jetzt vielleicht im Podcast gar nicht mal so spannend ist. Das fand ich total spannend, mich da auszutauschen. Also vielen Dank für alle, die da irgendwie ihr Wissen teilen und ja, auch den kleinen Fischen im Becken. Oh Gott, ein Color nach dem anderen. Irgendwie, ja, auch Sachen weitergeben. Das hilft sehr und das hat total Spaß gemacht. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich euch einfach nach und nach meine Highlights der Messe erzählen werde. Und zwar die ich noch aus dem Gedächtnis abrufen kann. Ich habe hier auch noch einen Beutel liegen mit Dingen, die ich auf der Messe mitgenommen habe. Den habe ich aber vor der Aufnahme nicht mehr durchgesehen. Und ich brauche ja auch noch Material für die nächste Podcast-Folge. Von daher würde ich erstmal loslegen mit Schachenmeier. Dort hat wieder der Tahiti-Kal-Anstrich stattgefunden. Der Tahiti-Kal, das habe ich euch verlinkt, ist immer ein Tuchstrickmuster. Normalerweise macht das Feinmotorik, die jetzt aber aus, ich glaube, ganz blöden Gründen persönlich verhindert war und nicht dabei sein konnte. Und deswegen hat es übernommen und grandios durchgeführt. Silke Ufer von Silke Ufer Design. Der Tahiti-Kal ist, wie gesagt, immer ein Tuchmuster aus der Tahiti-Wolle von auf jeden Fall Metz. Also ich glaube, es ist Schachenmeier. Und da treffen sich ganz viele Leute, fangen zusammen an zu stricken. Und ich war dabei und habe zugesehen. Ich muss gestehen, dass mir das Muster zu komplex ist und dass ich deswegen da nicht angefangen habe. Und es lag auf gar keinen Fall daran, dass ich ein totaler Depp bin bei Messen und keine Stricknadeln dabei hatte. Merkt euch das, wenn ihr irgendwo auf ein Strick-Event geht, habt immer ein ganzes Set Stricknadeln dabei. Ich hatte natürlich zur Bahnfahrt irgendwie ein kleines Projekt, an dem ich weiter stricken konnte. Ich hatte irgendwie Socken dabei, habe ich immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Aber ich hätte jetzt nichts anderes annadeln können, was nicht auf ein 2,5er Nadelspiel gestrickt werden konnte. Von daher. Ja, aber der Tahiti-Kal ist cool. Also das ist aber auch ein bisschen anspruchsvoll, das Muster. Und das hätte mir auch in diesem Jahr zu viel Brainspace gekostet. Aber wenn ihr irgendwie so ein bisschen was stricken wollt, was euch involviert, wo ganz viele Leute mitmachen, was auch immer so ein Event auch auf Ravelry ist, schaut euch den mal an. Es ist in diesem Jahr, soweit ich das überblicke, ein Dreieckstuch. Dort waren ganz viele Leute. Dort habe ich unter anderem auch Welt der Wolle getroffen. Und wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, vergesse ich immer Leute. Deswegen entschuldigt mich. Ich bin ja sowieso immer schlecht mit Namen und möchte da niemanden irgendwie außer Acht lassen, mit dem ich mich auch gut unterhalten habe. Dann habe ich mir die Neuheiten angeschaut bei Schachenmeier. Und zum einen, die habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, ich bin ja auch großartig. Es gab bei Schachenmeier ein Sockenbooklet mit 12 verschiedenen Designs, Sockendesigns von wirklich großen Designern. Da war mit dabei Arne und Carlos, da war mit dabei Stine und Stitch, da waren noch andere große Namen. Ich werde dazu ein Reel auf Instagram veröffentlichen, wo ich auch so ein bisschen durchblättere. Da gibt es wirklich schöne Designs und es gibt einen neuen Sockenstrickkurs bei Schachenmeier, der irgendwie bebildert auch hinten in diesem Booklet drin ist. Also wer Sockenstricken neu für sich entdecken möchte mit richtig coolen Designs, schaut sich das mal an. Und was ich auch richtig gut fand, das war eigentlich mein Highlight fast der Messe, würde ich sagen. Es ist so simpel. Schachenmeier hat Bierdeckel gemacht. Also diese Papp-Bierdeckel, die man unter ein Glas stellt, dass es keine Ränder auf dem Tisch gibt. Und auf diesem Bierdeckel sind auf einer Seite Sockenstrickmuster aufgedruckt, 4 an der Zahl, die jeweils über 4 Maschen gehen. Also so ganz einfache Muster, die jetzt nicht super viel Brainspace brauchen. Und ich fand die Idee großartig, weil das kann man so auf dem Tisch liegen haben, das hat noch eine Funktion, das klappt nicht irgendwie zusammen wie so ein Buch oder ein Booklet und man hat es immer so vor Augen, also das ist wirklich gute Werbung, muss ich sagen und ich werde da auf jeden Fall ein Muster von anstricken, also es hat mir total gut gefallen und das eignet sich jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie noch so einzelstrenge Sockenwolle hat, um die mal irgendwie so nebenher zu verstricken, total gut. Und wie gesagt, dieses Bierdeckelformat ist halt einfach großartig. Es gab ja mal die Idee, da eine Steuererklärung draufzudrucken. Hat bisher noch nicht geklappt. Aber Schachenmeier hat da einfach mal 4 Sockenmuster raufgehauen. Fand ich ziemlich cool. Dann war ich wieder bei Prim. Also dieses Prüm geschrieben mit Y, aber ich glaube, es heißt Prim. Da war ich im letzten Jahr schon. Und im letzten Jahr war ich total angetan vom Vario-Tool. Das ist so ein Gerät, mit dem kann man stanzen. Also es ist im Prinzip ein großer Einhandlocher. Und der eignet sich für Druckknöpfe und für Ösen. Und das Ding ist Affengeil. Ich krieg von denen kein Geld übrigens. Leider. Ich nicht mal ein Vario-Tool. Also wenn jemand von Prim zuhört, ich würde mich da wirklich freuen, den ausprobieren zu können. Ich habe den natürlich auf der Messe ausprobiert. Und ja, das macht halt so ganz saubere Löcher, ganz saubere Ösen und ganz saubere Druckknöpfe. Und jeder, der schon mal genäht hat und so sich so ein Ösenset, eben auch von Prim, aber diese günstigen, die man halt so im Supermarkt gekauft hat und dann irgendwie versucht hat, mit dem Hammer irgendwo eine Öse irgendwo reinzudübeln. Und der weiß, dass das einerseits ein Unterfangen ist, was Krach macht, was manchmal nicht hinhaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man daneben haut, ist das irgendwie verzogen und funktioniert nicht mehr. Da muss man irgendwie ein Brettchen unterlegen. Und wer in einer Altbauwohnung wohnt, so wie ich, und irgendwie noch Nachbarn unten drunter hat, der kann das auch nur zu gewissen Uhrzeiten machen. Und selbst dann ist es schon irgendwie eine Zumutung. Also ich habe so einen Holzdielenboden. Wenn man da ordentlich draufkloppt, das macht Palaver ohne Ende. Die Leute über mir, die haben Kind und ich dachte am Anfang, das Kind trägt vielleicht Hufeisen, weil das manchmal so laut ist. Aber es ist, glaube ich, einfach der Boden und vermutlich bin ich unten drunter auch nicht viel leiser. Von daher ist dieses Prim-Tool für alle was, die irgendwie zur Miete wohnen, die Nachbarn schonen wollen oder halt ja, ohne so Misserfolge die Druckknöpfe anbringen möchten. Und dann gibt es inzwischen, also es gab es wie gesagt im letzten Jahr schon, in diesem Jahr haben sie das noch ein bisschen erweitert mit so einem Farbsystem, weil es gibt ja natürlich verschiedene große Ösen und Knöpfe und weiß ich nicht, und da gibt es verschiedene ja, Werkzeuge noch dazu, die dazugehören. Und weil das ja alles ziemlich ähnlich aussieht, ist das immer so, ja, wenn man es in eine Kiste schmeißt, so Kraut und Rüben, dann findet man nicht das richtige Teil. Und jetzt haben sie noch so eine Farbkodierung dazu gepackt. Und das ist richtig durchdacht und richtig cool. Und eigentlich möchte ich es haben. Und inzwischen ist es auch gar nicht mehr so teuer. Ich habe euch das verlinkt. Ich habe es jetzt bei Amazon letzte Woche gesehen, reduziert irgendwie auf 60 Euro. Ich glaube, das hat bei 90 Euro im letzten Jahr angefangen, wo ich gedacht habe, oh, das ist hart an der Grenze für die zwei Druckknöpfe im Jahr, die ich dann mache. Aber so, wenn das so in der Preisrange bleibt, kann man drüber reden. Und ja, also ich sag mal, jeder, der eine Overlock hat und da irgendwie so Kindersachen mitnäht oder irgendwie, ja, so Jersey-Sachen, der ist damit wahrscheinlich richtig gut bedient. Und man kann natürlich auch andere Sachen machen. Im letzten Jahr gab es so eine Handtasche, die irgendwie mit so Ösen dekoriert war. Und die hatten dort so ein Jeanskleid als ja, Ausstellungsexemplar stehen, wo an verschiedenen Stellen so wie Cutouts waren mit Ösen. Das sah auch total cool aus. Ja, find ich ziemlich geil. Wenn ich das Ding haben könnte, ja, dann wäre ich bereit, meine erste offizielle Kooperation einzugehen, weil mich das wirklich begeistert hat. Und was auf keiner H&H fehlen darf, ist natürlich ein Besuch bei Lana Crosser and the one and only
Tanja Steinbach.
Ja, meine Beziehung zu Lana Crosser ist zaghaft, würde ich mal sagen. Also ich kannte das früher. Bei uns in Saarbrücken gibt es tatsächlich keinen Lana Crosser Shop. Ich habe gehört, der nächste sei in Saarlouis, da war ich aber noch nicht, muss ich mal reinschauen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren Tanja Steinbach auf dem Jahncamp kennengelernt und da war dann in der Goodie Bag ein Knäuel Eco Puno und noch irgendwas anderes und es gab ein Jahncamp Kaulmuster und das hatte ich mitgestrickt und mir hat einerseits das Muster gut gefallen. Vor allem Tanja Steinbach, die hat es ja, hat es irgendwie auch drauf, Leute zu vernetzen, Leute ja mit ins Boot zu holen und irgendwie Leute zusammenzubringen. Und das hat mir damals schon sehr gut gefallen. Und dann hatte ich immer das Sortiment so ein bisschen im Blick, hatte aber ja so richtig noch nicht den Zugang dazu. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, von Lana Crosser bisher nur den Schal fürs Leben gestrickt. Und ja, was halt so im Jahrencamp-Bag drin war. Und habe mich dann so ein Jahr hier und da mal mit dem Sortiment auseinandergesetzt und dieses Jahr mal ein bisschen intensiver. Und irgendwie hat es mich dieses Jahr gepackt. Und zwar gab es ja verschiedene Sachen, die mich wirklich angesprochen haben. Ich habe diese, ja, das ist jetzt in dieser Tasche drin, wo ich nicht sagen kann, wie es heißt, diese Hefte von Lana Crosser, ist es Filati, durchgeblättert und da ist dieses Mal ein Design drin. Ich glaube, das könnte sogar schon ein bisschen älter sein. von einem Pullover, der aus so Quadraten gestrickt ist. Der heißt Diversa. Ich habe euch alles verlinkt, also guckt gerne auf www.faserplauderei.de. Nach den Shownotes habe ich mir richtig Mühe gegeben dieses Mal. Pulli Diversa, ja, im Prinzip ist der aus Karos zusammengenäht, die zusammen nochmal irgendwie Streifen ergeben. Und ich habe den in verschiedenen, ja, Ausführungen gesehen und mir gefiel einer besonders gut, so in Bärentönen. Ich könnte mir das total gut aus der Cool Wool vorstellen, so in Kupfer, Rost, Gold, Oliv und so. Und den werde ich wahrscheinlich irgendwann stricken, weil der richtig, richtig gut ist. Und schaut euch den gerne mal an. Also inzwischen haben die auch, also was heißt inzwischen? Vielleicht habe ich mich vorher mit den Designs nicht auseinandergesetzt, aber da sind wirklich ein paar Sachen bei, wo ich sagen würde, ja, finde ich gut. Und den Pulli finde ich so gut, dass ich den wahrscheinlich auch stricken werde. Und dann gab es noch ein paar lustige Garne. Die gab es jetzt noch gar nicht im Internet, konnte ich euch noch nicht verlinken. Werde ich dann zu gegebenen Zeitpunkt drauf verweisen, wenn die dann auch im Sortiment sind. Es gab so ein, ja, so ein Schlauchgarn, also so, ne, wo außen Schlauch gestrickt ist und drin sind Fasern reingepustet. Das sorgt immer dafür, dass die Garne sehr leicht sind und trotzdem sehr warm und ja auf dicken Nadeln gestrickt werden können. Und es gab das Garn Lumina, heißt es genau. Und das war so in Metallic-Farben, so ein, ja, dickes, aber luftiges Schlauchgarn in so Metallic-Grün, Metallic-Blau. Und ich fand es irgendwie, ja, es war so, entweder finde ich es total geil oder total scheiße. Ich weiß es noch nicht. Da habe ich überlegt, für was würde ich das verstricken? Vielleicht für Weihnachten, für so eine Metallic-Weste oder so. Ich bin gespannt, wenn es rauskommt. Vielleicht muss ich wirklich was draus machen. Da habe ich gerne Rückmeldung von euch. Findet ihr das top oder flop? Wenn es euch begegnet, schreibt mir gerne, würde mich interessieren. Und was auch noch neu war, ist das Garn Buster. Das ist einfach haarig. Es ist, ja, wenn man daraus was strickt, sieht es halt aus wie so ein Flocati. Es hat mich so ein bisschen erinnert an, weiß nicht, meine Oma hatte früher so einen Plastikwäschekorb und der hatte oben so einen Bezug drauf, dass man auch drauf sitzen konnte. Und das Feeling bekomme ich davon. Also es macht so Spät-80er-Vibes, aber auch 90er. Ich weiß nicht, ich hatte früher so Strickwesten, die an den Ärmeln mit so Fell besetzt waren und so. Und das kann man alles aus diesem Buster stricken. Und ich habe auch irgendwie so fluffige Kissen, also alles, was irgendwie so Fell, Fasern, Fluff hat, der kann das im Auge behalten, wenn das in den Handel kommt. Das wird sich dafür eignen. Und natürlich gibt es auch ein neues Pattern von Tanja. Die hat den Schickeria-Schal gestrickt. Das ist, ja, hoffentlich habt ihr jetzt alle den Ohrwurm von dem Song. Leider kann ich den aus Urheberrechtsgründen jetzt nicht hier einblenden, aber googelt mal Schickeria. Und wenn ihr den Song gegoogelt habt, gebt ihr noch auf Ravelry und schaut euch das Design an. Dazu habe ich auch die Wolle hier liegen. Und zwar ist das so ein Lochmusterschal, der gestrickt wird aus, ich muss mal eben ein bisschen klappern hier, aus der Meilenweit Alpaka, die läuft 420 Meter und ist 70 Alpaka, 30 Poly. Und dann kommt an einigen Stellen ein Fluffgarn dazu, nämlich die Setasuri. Die ist 69% Alpaka und 31% Seide. Die ist ganz weich und flauschig und ich habe jetzt so einen Oatmeal-Ton, heißt das sogar so? Nee, es hat nur eine Zahl als Farbe. Also ja, wirklich so ein Haferflockenton und dazu so ein Rosa. Und ich habe mir überlegt, dass es mir, glaube ich, sogar besser gefallen würde, wenn das alles ja so Ton in Ton gehen würde. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich das sogar stricken werde und die Setasuri oder beziehungsweise beide Garne selber nochmal überfärben eventuell. Das wäre noch so ein Langzeitprojekt. Ich bin ja kein großer Alpaka-Freund, aber ich muss gestehen, dass diese Setasuri echt angenehm ist. Ich habe es jetzt noch nicht verstrickt am Hals getragen, aber wenn ich mir das Knäuel so unter das Kinn an den Hals halte, sage ich, die geht. Ich habe ja so eine monströse Menge Alpaka, Babykamel, Merino-Wolle und ich glaube, Seide ist auch noch drin. Selbst versponnen, habe mir daraus den Weekender gestrickt und habe noch genug Garn für zwei weitere Weekender, so wenn ich das mal von Weitem beurteilen kann. Und kann den Pullover nicht gut tragen, weil irgendwas, vielleicht, ja, ich vermute es, dass Alpaka mich zwickt und zwackt. Vielleicht habe ich es auch zu fest versponnen, ich weiß es nicht. Ich kann den nur tragen, wenn ich was irgendwie noch drunter habe. Und der Pulli ist aber auch so warm, obwohl das Garn sehr dünn ist, dass ich den nur im tiefsten Winter tragen kann. Die haben wir ja nicht mehr wirklich hier. Also wenn ihr Alpaka-Fans seid, schaut euch die Setasuri an. Die ist wirklich cool und auch für Leute, die mit Alpaka nicht so Best Friends sind, könnte das was sein. Ja, das waren meine Lana Crossa Highlights. Also dieser Pulli ist wirklich, wirklich Hammer. Und es gab natürlich noch so ein paar Gimmicks. Ich habe noch so ein Tanja Steinbach Maschenprobenherzchen bekommen. Die hatte ich euch schon mal verlinkt. Die gab es auch auf dem Yarncamp und die finde ich ja richtig gut. Das ist so ein Vollholz großes Herz, wo man eben die 10 auf 10 cm Maschenprobe von ablesen kann. Oben ist noch ein Nadelmaß mit drin, also es sind kleine Löcher reingebohrt, um zu gucken, mit welcher Nadel ihr da gerade strickt. Die steckt ihr dann einfach rein und dann könnt ihr ablesen. Und es gibt noch ein Maß für Wollstärke obendrauf. Das fand ich auch richtig gut. Und ich finde das Herzchen einfach so schön. Das hängt bei mir seit dem Yarncamp als Deko am Regal. Einfach weil, ja, bin ja aus der Nähe vom Elsass und so, da hängt man gerne Herzchen irgendwo auf. Und es ist optisch und haptisch total schön. Da könnt ihr mal auf der Website von Tanja Steinbach nachgucken. Ich glaube, da kann man es bestellen. Ich muss dringend in Lana Crossa laden, weil ich weiß nicht, ob es die Sachen auch in Lana Crossa Läden gibt. Oder erzählt ihr mir es? Gibt es das bei euch? Genau, das war das. Dann war ich bei Urtjans. Ich hoffe, man spricht das so richtig aus. Ich glaube, die sind aus der Türkei. Die machen diese tollen Ringelsocken. Die machen ganz viele tolle Sachen, aber die Ringelsocken haben bestimmt einige von euch schon mal gesehen. Die haben unfassbar strahlende Färbung und ja, meistens kriegt man dann für Socken so ein Päckchen, wo zwei 50 Gramm Knäuel drin sind und erhält dann, wenn man die verstrickt, zwei gleich ringelnde Socken. Dazu habe ich ein Foto auf Instagram von der H&H. Geht mal auf meinen Kanal @faserplauderei in die Highlights. Dort kann man das sehen. Da habe ich mir so einen ganzen, ja, nicht Strange, so einen ganzen, ja, die hatten so zum Angucken so Wollsocken fertig gestrickt und hatten die oben so zusammengetackert, wie so eine Farbkarte aus dem Baumarkt, wenn man irgendwie eine neue Tapete möchte. Und ich habe mir die alle um den Hals gehangen und finde die alle großartig, also richtig, richtig schön. Und neu war, dass es die auch als Minis gibt für Kindersocken. Geldmäßig ist das ja schon immer ein Invest. Ich glaube, die Urt habe ich, gibt es bei uns im Tausendschön in Saarbrücken, glaube ich, auch zu kaufen. Da zahlt man schon über 20 Euro für so einen Knäuel. Und wenn man in Anführungszeichen nur Babysocken machen will, ist das ja schon finanziell ein Invest. Also gibt es wahrscheinlich jetzt auch kleiner und günstiger. Haltet da mal die Augen auf, wenn euch das interessiert. Die hatten auch noch Babyhöschen gestrickt aus dieser Ringelsocke, auch total niedlich. Findet ihr auch Fotos in den Highlights. Dann war ich bei der Initiative Handarbeit und habe mir die Modenschau dort angesehen, zusammen mit Ocean and Yarn. Die hatte ich auch mal vor Jahren auf dem Yarncamp kennengelernt. Die bietet Strickevents an, zum Beispiel Strickkreuzfahrten und ja, verschiedene Retreats, wo eben viel gestrickt wird und sie designt ganz tolle Tücher. Schaut auch gerne mal bei ihr auf der Website vorbei. Initiative Handarbeit finanziert sich, glaube ich, durch verschiedene Hersteller, Ich bin zum Beispiel dazugekommen über das Kontingent von Adi. Und ja, die Initiative Handarbeit hat einerseits ganz viele kostenlose Anleitungen auf der Webseite zum Nähen und auch zum Stricken, also dass man eben Projekte machen kann. Und die machen in jedem Jahr irgendwie so ein, ja, ein besonderes Pattern, ein besonderes Projekt für die H&H. In diesem Jahr war es eine Tasche, mit einer Wechselklappe. Und es gibt immer so die Vorwürfe oder die Beschwerden, ja, die Initiative Handarbeit, die kümmert sich vor allem um die Näherinnen und nicht so um die Strickerinnen. Ich verfolge das noch nicht so lange, ich kann da nicht so viel zu sagen, aber ich nähe auch ab und zu was, deswegen kann ich dem schon was abgewinnen. Und diese Tasche in diesem Jahr fand ich ziemlich gut. Das ist eine kleine Handtasche, die man aus diversen Stoffen nähen kann. Und das Besondere daran ist, dass diese Klappe, mit der man die Handtasche schließt, eben nicht fest vernäht ist, sondern dass man die austauschen kann. Ich habe schon verschiedene solche Handtaschen auf Instagram gesehen. Also das ist jetzt vielleicht nicht genuin deren absolut neue Erfindung. Ich weiß nicht, wie lange es sowas schon gibt, aber die Ausführung finde ich ziemlich cool. Es gab welche, die hatten dann die Wechselklappen mit dem Reißverschluss dran angebracht. Es gab welche, die haben Klettverschluss dran gemacht. Und Malamü hat zum Beispiel eine teure Tasche genäht, die sie nicht abgibt, leider. Und ich überlege tatsächlich, ob ich selber auch eine nähe. Das Pattern gibt es kostenlos auf der Webseite der Initiative. Beziehungsweise es gab auch auf der H&H-Flyer dazu, den habe ich mir auch mitgenommen. Ich werde sie wahrscheinlich erst dann nähen, wenn es schon wieder out ist. Wie das bei mir immer so ist. Aber wenn ich sie dann immer noch haben will, weiß ich wenigstens, dass ich sie selber so gut finde, dass ich sie auch noch out trage. Ja, das war Initiative Handarbeit. Die machen, auch so ein Blogger-Meeting, wo man sich eben austauschen kann unter den Leuten, die dann viel auf Instagram zeigen oder die irgendwelche Kooperationen machen und so. Und ich bin da ja noch nicht so hart in dem Game drin. Wie gesagt, ich mache hier meinen Laber-Strick-Podcast, erzähle euch ein bisschen was und habe da große Freude dran, aber ich verdiene damit kein Geld. Ich lege momentan eher drauf quasi für die Hosting-Kosten, aber ja, es ist halt ein Hobby. Und ich mag das total gerne, mit euch irgendwie so zu interagieren und euer Feedback zu kriegen, ein bisschen was zu erzählen, was ich so mache und wo ich so war. Zum Punkt In and Out, ganz lustige Geschichte. Ich arbeite ja in einer Schule und ich glaube, die meisten von euch wissen, dass ich Lehrerin bin im Saarland an einer Gemeinschaftsschule. Und ich habe mich gestern mit einer Schülerin unterhalten aus dem 7. Schuljahr und wollte mir so ein bisschen Feedback holen, was gerade modisch so in ist. Ich war ja neulich unterwegs und wollte Hosen kaufen und habe mich gefragt, was trägt man eigentlich gerade so? Gefühlt kriegt man gerade alles. Ich weiß, die Teens tragen jetzt wieder Baggy und Schlaghosen und weit und eigentlich finde ich das auch ganz geil. Ich habe mir jetzt neulich im Kletterladen meines Vertrauens auch wieder eine Kletterhose gekauft, die so baggy ist und eigentlich auch so gut aussieht, dass man die locker auf die Straße anziehen kann. Und da habe ich gedacht, also wer wirklich, also nur alte Menschen tragen Skinny Jeans und da ist es auch okay, also damit bin ich gemeint. Ich kann Skinny Jeans tragen, weil ich ja in dem Alter bin, wo es nicht mehr peinlich ist. Kannst du tragen, was du willst, bist du sowieso raus. Und ich war tatsächlich auch hier Piken-Kloppenburg bei uns, hat so eine Abteilung für eher jüngere Leute. Da gab es aber auch Skinny Jeans in Größen und Farben, die eher ein junges Publikum ansprechen. Und gesagt, ja, es gibt auch Leute im Alter von 13, 14, aber wenn die Skinny Jeans tragen, dann wollen die damit ja nur ihren Po betonen und so. Das war so der O-Ton, wo ich dachte, krass, das habe ich mir noch nie überlegt, dass das der Grund sein könnte, warum man Skinny trägt und Skinny ist auch nicht Skinny, weil wenn die Hose unten am Knöchel wieder ein bisschen weiter ist, dann ist ja keine Skinny, dann kann man sie wieder tragen. Und fand ich faszinierend und ich bin total froh, also das Gespräch ging noch viel weiter, wenn er mehr hören möchte, der kann sich bei mir melden, vielleicht erzähle ich es dann mal auf Instagram. Fand ich ziemlich lustig und ich war total froh, dass ich nicht mehr in dem Alter bin, weil mein Gott, was machen die sich für einen Stress mit den Klamotten und wie die Haare gerade sind und ob man den Rucksack noch tragen kann, also da wird mit harten Bandagen gekämpft. Und ich saß während des Gesprächs da mit einer Sporthose. Also ich bin mit so Sportleggings in die Schule gefahren mit dem Fahrrad und hatte dazu meine Wildlingsschuhe an, die machen so Entenfüße. Also es ist so eine Mischung zwischen Cameltoe-Fuß und ja, so Platschfußvögel mit so Schwimmhaut. Also ich glaube, ich wurde sowieso da gar nicht ernst genommen und also nicht ernst genommen im Sinne von, ich war außerhalb von dieser Range in and out. Ich bin der Freak ganz am Rande. Aber es hat mir Spaß gemacht. Dann war ich natürlich auf der H&H bei verschiedenen Verlagen. Und bei mir ganz vorne ist natürlich immer Stiebner. Das ist ja bekanntermaßen mehr oder weniger wirklich mein Lieblingsverlag, weil die, ja, also es ist ein kleiner, familiär geführter Verlag und die suchen sich wirklich immer so die Rosinen raus aus den, ja, Programmen, von, die irgendwie im Ausland verlegt werden. Also so, ich merke heute, ich habe schon zu viel geredet. Es gibt ja englischsprachige Bücher, die dann nochmal auf Deutsch rauskommen, da muss man sich die Rechte organisieren und der Stiebner Verlag hat ein sehr gutes Händchen dafür, sich die besonders schönen Bücher aus dem Ausland ja, zu besorgen und dafür die Rechte zu besorgen und dann nochmal hier zu verlegen, einerseits, und andererseits haben die, glaube ich, auch eigene Sachen im Programm, und was immer sehr schön ist, ist das Design und die Cover und so. Die Handarbeitsbücher generell in Deutschland sind ja oft eher so pink und pastellig und ja, weiß ich nicht, sollen so, die haben alle irgendwie so ein gewisses Aussehen. Also man erkennt von Weitem meistens schon, ah ja, da wird jetzt irgendwie gebastelt in dem Buch, weil es ist Petrol und Türkis und Rosa und dann irgendwie noch ein Neongelb. Und ja, man erkennt das schon von Weitem und ich finde das okay, aber ich finde es nicht gut. Und Stiebner schafft es wirklich, Bücher zu machen, die mir einfach gefallen, wo ich das Buch haben möchte, um des Buches willen und gar nicht mal unbedingt der Projekte wegen. Der Projekte wegen natürlich auch, die sind meistens auch schön, aber ihr wisst, was ich meine. So, und dieses Jahr gab es zwei richtig gute Bücher, und zwar einmal die Wundertüte der Stricktricks heißt es, nicht Tipps, Tricks, so. Ich verlinke es euch. Und dann dachte ich, ach ja, nochmal so ein Buch, wo irgendwie gesagt wird, naja, tu deinen Knäuel in eine Müsli-Schüssel beim Stricken, dann rollst du nicht auf den Boden. Nein, es ist ein richtig gutes Buch. Und wenn ihr ein einziges Buch haben müsstet, wo irgendwie so Strickhacks drin erklärt werden, dann wäre es das. Das ist wirklich ein Standardwerk, fand ich richtig gut gemacht. Also das lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Da wird auch ganz viel erklärt zu, wie Maschen liegen. Und das zeigen sie dann so mit kleinen Faultieren, die wie Maschen an einer Stange hängen. Und es sind eben nicht nur große Fotos, sondern es wird wirklich was erklärt. Man kann da wirklich was lernen. Ich habe das Buch noch nicht hier, aber ich werde es anfragen als Rezensionsexemplar und dann vielleicht nochmal besonders was dazu erzählen, beziehungsweise auf meiner Website was schreiben, weil das wirklich ein, ja, Must-Have, also auf jeden Fall ein Buch ist, was man in einer ordentlich sortierten Strickbücherei haben kann. Und das zweite Highlight war Shetlandmaschen von Susan Crawford. Das eine Highlight ist natürlich das Buch und die Projekte da drin. Das zweite Highlight war, dass Susan Crawford da war und die Jacke getragen hat, die auf dem Titelbild von dem Buch drauf ist. Und das alles zusammen war ein absolutes Highlight. Und was auch noch richtig gut ist, dass der komplette Gewinn vom Verkauf dieses Buches an den Verein Brustkrebs Deutschland geht. Also ihr macht was Gutes, wenn ihr das kauft. Ihr kriegt ein wunderschönes Buch, tolle Projekte und tut was für die Gesellschaft und für also gegen Brustkrebs. Und das alles zusammen macht es doch zu einem Schnapper. Auch das habe ich noch nicht hier liegen. Das werde ich vielleicht auch noch besorgen und dann nochmal vorstellen. Aber klickt das gerne schon mal. Und dann habe ich noch ein bisschen reingeguckt, was im Herbst so rauskommen wird bei Stiebner. Und da waren ganz viele Vegan-Kochbücher. Und ich stelle auf meiner Website ja hauptsächlich Strickbücher vor. Ich habe, glaube ich, mal die Bosch-Bücher vom EMF-Verlag vorgestellt, weil ich die auch richtig gut finde. Und ja, da muss ich mal gucken. Wenn ihr davon mehr wollt, also mehr auch Kochbuchkram, dann schreibt mir das gerne. Vielleicht möchte ich da auch mal nochmal eine Umfrage auf Instagram machen. Da waren aber einige dabei, die mich angelacht haben. Vielleicht muss ich mal in die Richtung gehen. Und bei Stiebner habe ich getroffen The One and Only Better. Elisa Better, ehemals Verkäuferin im, oder ja, Verkäuferin ist eigentlich nicht das passende Wort, Ikone aus dem Mailis in Hamburg. Ich habe ganz viel früher schon von ihr gehört und dann habe ich sie einmal dort getroffen und hatte einmal eine Garnberatung. man steht da im Laden und sie kommt einfach mit dem richtigen Projekt und dem richtigen Garn und den richtigen Farben an. Diese Frau ist wirklich legendär. Und ich habe sie zusammen mit Jana Weil-Stiebner getroffen und ja, die ist einfach Wahnsinn, die Frau. Und wir haben uns jetzt das zweite Mal gesehen und die ist so herzlich und das hat mir auch ganz viel Freude gemacht. Und ich habe noch niemanden getroffen, der Leute und den Stil von Personen innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde so lesen kann und dann auch noch das richtige Garn dazu ja, herzaubern kann in kürzester Zeit, wie bei ihr. Und ich hoffe, dass man irgendwann nochmal bei ihr sich oder sich von ihr im Garnladen beraten lassen kann, weil das ist wirklich sagenhaft, was sie da gemacht hat. Ja, das war Stiebner. Ich war auch beim Frech Verlag. Kennt ihr diese Top-Kreativbücher? Und da haben mich auch zwei Bücher besonders gecatcht. Das eine ist Luftballontiere häkeln von Jennifer Stiller. Das ist, wie es schon der Titel sagt, ein Buch, in dem man lernt, wie man Luftballontiere häkelt. Ihr kennt alle diese Clowns, die mit so langen Luftballons irgendwie so einen Pudel machen. Und genau den Pudel kann man nachhäkeln. Also man häkelt im Prinzip mit einfachen Maschen so eine lange Wurst und diese Abschnitte, die es beim Luftballon so verdreht werden, häkelt man auch mit rein. Also man mehrere Würstchen aneinander sozusagen an einer Kette, kurze und lange. Und die werden dann gedreht und verknödelt, vertüdelt, bis dann eben dieses Luftballontier entstanden ist. Finde ich geil. Vielleicht catcht es mich auch, vorn drauf ist ein Pudel. Meine Mutter hat ja einen Pudel, meine Schwester hat einen Pudel. Irgendwie glaube ich, muss ich das haben und vielleicht mal so einen Pudel häkeln und dann verschenken. Und die sind da relativ groß, also ja, also auf dem Bild die Pudel sind relativ groß, aber ich habe gedacht, das könnte man ja auch mit so Stickgarn häkeln, dass man so kleine Pudel macht, so kleine Schlüsselanhänger oder sowas. Fand ich ziemlich cool, die Idee. Und dann gab es das Buch Period Power von Katrin Reckenwald. Das ist ein Buch, in dem erklärt wird, wie man sich Menstruationswäsche selber nähen kann. Also Menstruationsunterwäsche, die eben Blut aufsaugen, ohne dass es irgendwie ausläuft. Und das fand ich ziemlich cool. Ich habe diverse Höschen von unterschiedlichen Herstellern zu Hause und trage und wasche die fleißig, aber irgendwann brauche ich Nachschub, zumal ich irgendwie auch über mehrere Haushalte verteilt wohne und dann hat man irgendwie da zu wenig, dort zu viel. Deswegen könnte man für die da zu wenig Momente noch welche nähen. Und ich habe von Lutz gehört, vom Male Knitting Blog, dass er irgendwo auf der Messe auch Stoffe gesehen hat, die sich eignen, diese Höschen zu nähen. Ich habe die nicht gesehen, ich habe aber auch bei Stoffen nicht so gut aufgepasst. Wenn ihr die schon gesehen habt, meldet es mir gerne zurück. Es freuen sich bestimmt auch andere, wenn ich das nochmal hier teile. Ich habe mir überlegt, dieses Höschen nähen hat verschiedene Vorteile. Also einerseits, wahrscheinlich kann man damit ein bisschen Geld sparen, weil die teilweise noch recht hochpreisig sind. Zweitens kann man was nähen, was irgendwie einen Zweck erfüllt. Weil oft ist es ja so, man näht Dinge, man näht sich das siebte T-Shirt und den achten Pullover und man kann das gar nicht alles tragen, weil Nähen irgendwie so schnell geht. Von daher fand ich das mit den Höschen irgendwie eine gute Idee. Und außerdem ist es auch so, wenn man irgendwie mit diesen stretchigeren Sachen sich irgendwie anfreunden möchte, finde ich, ist Unterwäsche ein total gutes Projekt, weil die sieht man einfach nicht so. Also wenn du da irgendwie die Naht mal schief nähst oder die, weiß ich nicht, da vielleicht doch hättest irgendwie das sauberer abschneiden können und keine Ahnung, dann kannst du es trotzdem tragen und es erfüllt trotzdem voll und ganz seine Funktion, ohne dass man das wie so einen Fleck vorne mittig auf der Bluse vor sich herträgt. Deswegen denke ich, ist das ein cooles Projekt, um zu starten. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe nur das Buch gesehen. Werde ich auch anfragen als Rezensionsexemplar, habe ich auch noch nicht erliegen. Wenn es gut wird oder wenn ich was davon nähe, werde ich euch das natürlich auch zeigen. Und ja, fand ich eine coole Idee. Das war der Buchbereich. Ich habe außerdem was richtig Cooles entdeckt bei Knit Pro. Und zwar hatten die ein Häkelnadelsystem. Total wertig, total schön gemacht. Das ist in so einem Etui Und dann gibt es so einen Holzgriff für die Häkelnadel und dann verschiedene austauschbare Häkelnadeln, die man in diesen Holzgriff eben reinschraubt. Das heißt, man hat nicht mehr irgendwie 10 Nadeln mit Griff, sondern ein Griff und dann oben die Spitzen dazu, ähnlich wie meinem Stricknadelsystem. Und ja, da war, glaube ich, noch so ein Maßband mit dabei oder eine Schere. Und das gab es einmal in Rosé, einmal in Schwarz und dann einmal mit so einem Roségold. Und bei Schwarz waren die Nadelspitzen dann Gold. Und es war richtig, richtig schön, sah richtig gut aus. Und ich glaube, bei Lana Crossa gibt es auch eins von den Sets. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe, mit eben vom Lana Crossa Brand. Ich habe auch das noch nicht im Internet gefunden zum Verlinken. Das findet ihr nur auf den Fotos in meinen Highlights auf Instagram. Die könnt ihr übrigens auch anschauen, wenn ihr nicht auf Instagram angemeldet seid. Das zu den Häkelnadeln. Also ich glaube, das Set muss ich wahrscheinlich auch irgendwann haben, weil ich das, es sieht einfach schön aus. Ich fand das sogar in Rosé ganz hübsch. Mein Freund fand das Schwarze schöner. Er sagt, das Rosé ist, sieht ja aus wie Leberwurst, aber so sind die Geschmäcker eben verschieden. Schaut mal, vielleicht findet ihr was, was euch gefällt. Wir waren außerdem bei Chesterwool. Wenn ich sage wir, ich war natürlich den ganzen Tag mit Jana unterwegs. Wir hatten eine richtig gute Zeit da. Chesterwool, die verkaufen Garne, meistens für Handfärber, also für Leute, die das irgendwie weiterverarbeiten. Die haben ganz viel im Programm. Und da habe ich, ich glaube, das Jackgarn. Irgendwas hat es mir da sehr angetan. Auch das ist in meinen Highlights. Wenn ich nochmal irgendwie demnächst färben werde, würde ich da vielleicht auch nochmal bestellen. Die Leute aus meinem Umfeld, die sagen, oh, ich brauche unbedingt was von Chesterwool, schreibt mir, vielleicht können wir da zusammen was bestellen, weil man muss da immer schon sehr große Mengen abnehmen, damit sich das lohnt. Aber sehr schöne Qualitäten auf jeden Fall. Dann hatte ich einen kurzen Fangirl-Moment. Ich war wieder so starstruck. Das ging mir letztes Jahr schon so. Und zwar ist in diesem Jahr Fruity Knitting an mir vorbeigelaufen. Also ihr kennt sie vielleicht von YouTube. Die hat einen Videopodcast. Ich habe den nicht so intensiv verfolgt, weil ich ja so YouTube-faul bin. Aber das ist einer von den Podcasts, die ich mir wirklich gerne anschaue. Und die Frau ist auch einfach eine Erscheinung. Die sieht so gut aus. Die hat diese roten Haare und hat dann auch immer irgendwie was Gestricktes an, was das so betont. Es gibt Leute, die haben es einfach drauf. Die kommen in so einen Raum und sind da. Und sie ist, glaube ich, eine davon. Und ich habe sie nicht angesprochen, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Aber ich dachte, oh mein Gott, das ist sie, das ist sie. Man erkennt sie natürlich sofort. Total cool. Ich hatte das im letzten Jahr bei, jetzt will ich sagen, Isabel Krämer heißt sie. Ich habe schon einige Sachen von ihr gestrickt und ja, da lief sie durch die Halle und dann habe ich mich wieder nicht getraut, sie anzusprechen. So, ich finde deine Sachen gut. Ich mag deine Designs. Ja, vielleicht im nächsten Jahr, wenn ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein habe. Außerdem habe ich getroffen Annette von der Aktion Grüne Socke. Ihr erinnert euch, ich habe mal schon beim Jahrencamp davon erzählt. Es gibt diese Grüne Socken-Aktion, wo Socken gestrickt werden für Patientinnen, die Eierstockkrebs haben. Und diese Socken werden im Krankenhaus an diese Leute verteilt und das ist eine total gute Sache und ich habe da ein paar gestrickt und dann lagen die erstmal rum. Ich habe es nicht geschafft, die wegzuschicken, das ist auch ein bisschen peinlich. Ja, aber dann dachte ich mir, hey, auf der H&H treffe ich doch bestimmt wieder Leute und so war es. Ich bin meine Socken losgeworden, wir haben ein Beweisfoto gemacht und jetzt ist wieder Platz für ein neues Paar grüne Socken, die ich dann nächstes Jahr weitergeben kann oder vielleicht auch auf dem Jahrencamp. Wobei das war erst, das findet erst wieder 2025 statt und da werde ich mich natürlich auch hinten dran klemmen, dass ich Karten dafür kriege. Ein Stand, der mir auch richtig gut gefallen hat, war Merchant & Mill. Die machen so Nähsachen und in geil. Die haben ganz viele ja, Sachen, die aus so Canvas-Stoffen, Oilskin, Dry-Oilskin und so gemacht werden. Und so eine gedeckte Farbpalette, so tiefblau, Senffarben. Und in meinen Shownotes steht alles ausnahmslos geil. Und genauso ist es, als der Stand sah schon so gut aus. Ich hätte alles mitnehmen können, wenn man denn dürfte. Es gab dort zu sehen verschiedene Taschenschnittmuster von denen, die ich auch allesamt wirklich großartig finde. Ich könnte die alle nähen, möchte die alle haben. Ich habe euch das verlinkt und wenn ihr irgendwas davon macht, verlinkt mich gerne, zeigt es auf Instagram oder schreibt mir, das würde mich total freuen. Ich habe hier auch noch irgendwie einige Meter an Dry Oilskin liegen, die ich eigentlich mal in so ein Merchant and Mill Muster vernähen könnte. Und wenn ich dann noch das Primvario-Tool hätte, um da die Griffe dran zu tackern, das wäre natürlich großartig. Mal sehen. In den nächsten 3 Jahren werdet ihr vielleicht davon hören. Dann war ich bei Adi natürlich. Die haben immer so, ja, so ein, also die haben so einen Stand und wenn man um den Stand herumläuft, haben die in so Schaukästen immer, was es Neues gibt. Das war im letzten Jahr der Ring, der Strickring, über den man 2 Fäden laufen lassen kann. Und der Ring ist aus echtem Silber mit so einem Herzchen-Design. Also so ein richtiges Schmuckstück, was irgendwie noch eine Funktion hat beim Stricken. In diesem Jahr war für mich das Highlight die Weihnachtsnadeln. Und zwar kommen die in einem Metallic-Grün mit roten Seilen dazwischen. Und die sehen sehr weihnachtlich aus. Und ich mag dieses Rot-Grün total gerne. Die haben ja auch diese Unicorn-Sachen, also diese spiralisierten Nadeln mit pinken Bändern. Also es ist jetzt nicht so, ich bin einfach nicht der Typ für Pink, müssen wir jetzt mal so sagen. Ich finde das total okay, wenn andere das gut finden. Und vielleicht habe ich sogar manche Sachen in Pink, aber das ist nicht das Erste, wozu ich greife. Hingegen Rot und Grün ist genau meins. Und vielleicht sehen wir da an Weihnachten mehr davon. Dann gab es einen Hersteller Gazal. Ich glaube, die waren auch aus der Türkei, da bin ich mir nicht sicher. Die hatten einen richtig großen Stand, haben ganz viele Samples gezeigt von ihren Garnen. Ich habe euch den Hersteller verlinkt, wobei ich finde, dass die Garne im Internetauftritt von denen einfach nicht so gut rüberkommen wie in echt. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, irgendwas Verstricktes euch mal anzuschauen, von denen tut es. Was bei denen richtig gut war, die hatten so Figuren überall in ihrem Stand stehen und zwar nackte Frauen gehäkelt. Und zwar Frauen mit natürlichen Körperformen und nicht so, wie sie auf Instagram aussehen, sondern einfache Frauen mit Hintern und mit Busen und mit Kurven. Und das fand ich richtig cool. Ich habe, glaube ich, nur eine fotografiert, wo ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hatte. Ich wollte ja sonntags eventuell nochmal hin und dachte, dann fotografiere ich noch die anderen Ausstellungsstücke. War dann aber nicht mehr auf der Messe. Ja, das fand ich richtig geil. Schaut euch das in den Highlights an und klickt mal den Hersteller an. Hier habe ich den Welt der Wolle getroffen bei Schachenmeier. Dort bei Welt der Wolle in Homburg im Ladengeschäft selber war ich letzte Woche auch nochmal. Es war nämlich in Homburg im Saarland verkaufsoffener Sonntag und Keramikmarkt. Und es war schönes Wetter und dachte ich, ach ja, Keramikmarkt kann man mal hingehen. Und meine Fresse, war dort was los. Ich dachte, das ist so ein lokales Ding hier aus dem Saarland. Da waren Keramiker, Töpfer? Wie heißt der Typ, der das macht? Also Keramikanbieter aus ganz Deutschland. Also da waren teilweise Leute irgendwie mit einer 3 in der Postleitzahl. Das ist ganz weit weg von uns. Und haben ihre Ware feilgeboten. Und ich kann dem ja total viel abgewinnen. Ich fand es total schön. Es war nur leider unfassbar voll, was für Homburg natürlich total gut ist. Und ich bin ja schon lange auf der Suche. Ich habe es auch nur 1 oder 2 Mal erwähnt, dass ich gerne mal einen Töpferkurs machen würde mit so einer Drehscheibe. Ich brauche Teller. Ich habe in meinem Geschirrschrank hauptsächlich selbstgemachte Tassen und Gedöns, was man so halt auf den Tisch stellt. Ich bringe mir gerne was aus dem Urlaub mit. Ich habe einen absoluten Favoriten aus Irland, wo ich mir jedes Jahr oder jedes Mal, wenn ich da bin, irgendwas mitbringe. Und würde es halt auch gerne mal selber ausprobieren. Und dann habe ich darum gefragt und es ist gar nicht mal so einfach, irgendjemanden zu finden. Also ganz viele Leute verkaufen das Zeug, aber man kann es eigentlich nirgendwo lernen. Ich habe auch bei uns in der Volkshochschule geschaut, da kann man es auch nicht lernen. Und ich habe eine Dame gefunden, die ist aber schon ein bisschen weiter weg, die ab und zu Kurse macht. Und dann hat mir noch jemand einen Tipp gegeben von einer Dame in, oder einem, Anbieter in Trier, ich weiß gar nicht, ob eine Dame ist, wo man das vielleicht lernen kann. Mal schauen. Und dann hat Insta mir tatsächlich die passende Werbung eingespielt. Fand ich richtig gut, von einem Laden hier in Saarbrücken. Die Dame habe ich auch angeschrieben. Sie hat gesagt, sie macht manchmal Kurse, aber da stehen noch keine Termine fest und ich werde mich jetzt da auf so eine E-Mail-Liste setzen lassen. Also es ist nicht so einfach, sowas zu finden. Was eigentlich schade ist, weil im Moment ja auch überall diese Malbars oder wie, bei uns heißt es Malbar, aus dem Boden schießen wie Pilze im Herbst. Also so Läden, wo es Keramikstücke gibt, die man bemalen kann. Aber die sind dann schon fertig. Also du suchst ja irgendwie im Laden eine Tasse aus und malst sie dann mit Farben dort an. Ist ein cooles Event, irgendwie so ein Kreativ-Event. Aber ich will halt dieses Drehen lernen und will dann wissen, ob es klappt. Und ich habe schon gehört, ja, das ist in echt gar nicht mal so geil, wie man denkt, dass es wäre, wenn man sieht, wenn man jemand dabei zuguckt. Aber ich möchte diese Erfahrung selber machen. Und vielleicht ist es ja was für mich. Zudem haben wir noch so einen Brennofen in der Schule. Also ich könnte das quasi sogar auf Arbeit irgendwie noch weiterentwickeln und mit Kindern tun. Und ach, wieder 200 Projekte und viel zu wenig Zeit. Ihr merkt schon. Ich war außerdem bei Laine du Nord auf der H&H. Die hatten nur eine ganz kleine, so einen ganz kleinen Stand. Und da saßen zwei Damen drin, haben sich gerade beraten lassen. Wir wollten schon weiter und weil es dann schon recht voll war, haben wir gesagt, nein, kommt rein. Und im Endeffekt haben wir uns dann alle unterhalten. Es war ganz witzig, die eine Dame ist nämlich aus dem Hunsrück, was von mir aus nicht so weit ist. Das war die Frau Strickfrosch, die hat dort einen Laden. Und wenn ich das nächste Mal dort in der Nähe irgendwie wandern, spazieren oder sonst wie unterwegs bin, werde ich da auf jeden Fall vorbeischauen. Wenn ihr da aus der Nähe seid, schaut doch mal vorbei. Und die hat sich unterhalten mit einer Dame, die auch einen Laden hat. Und der heißt Weili Strick. Mein Bayerisch ist leider wirklich grottig. Also, weil ich stricke. Und dann habe ich sie gefragt, woher sie kommen. Ja, in der Nähe von Erding. Und ob ich das kenne. Und natürlich kenne ich Erding. Ich bin ja großer Fan von der Therme. Und da war sie schon überrascht. Und hat gesagt, ach so, kennt man das? Ja, sie ist ja nicht, sie ist da aus Dorfen. Da dachte ich, ach, Dorfen. Das ist ja ein alter Hut, kenne ich schon, war ich schon mehrfach. In Dorfen gibt es nämlich das Hotel Weidel und immer wenn ich in der Erdinger Therme unterwegs war, habe ich im Hotel Weidel übernachtet, was eben in Dorfen ist, in diesem kleinen Ort in der Nähe. Es lohnt sich, diese Strecke zu fahren, finde ich, wenn man in Erding die Therme besucht. Und es könnte sogar sein, dass ich in dem Wollladen in diesem Weili-Strick schon mal drinne war. Ich bin da einmal durchs Dorf gelaufen und habe mir ja, verschiedene Läden dort angeguckt. Das war ganz witzig. Also wenn ich nochmal da bin, werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Wenn ihr aus der Nähe seid, schaut vorbei. Ja, das war's fürs Erste mit der H&H. Ah nee, ich wollte noch was zur Laine du Nord-Geschichte erzählen. War ich noch gar nicht fertig. Ich hatte euch ja in den Faserdesastern erzählt, dass ich Laine du Nord verstrickt habe und mir es zweimal passiert ist, dass die in der Mitte eine Mittelmarkierung hatten und ich das nicht wusste. Jetzt weiß ich's. Und die haben mir gesagt, nee, das steht ja drauf auf den Garn, dass die eine Mittelmarkierung haben. Ich so, okay, ich sehe es nicht. Und was auf den Knäueln draufsteht, ist Perfect Circle. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke nicht so um die Ecke. Für mich heißt Perfect Circle, dass man wahrscheinlich zwei gleiche Socken rauskriegt. Für mich heißt das noch nicht, dass da eine Mittelmarkierung ist, aber also ich habe das Feedback gegeben, bin aber auch nur eine kleine, unwichtige Person. Vielleicht machen sie es irgendwann eindeutiger oder schreiben sie irgendwie nochmal extra drauf, Achtung, Mittelmarkierung oder weiß ich nicht. Also da ist wirklich so ein kleines Symbol. Ich habe das nicht gesehen und ich habe da auch nicht rausgelesen, dass dann auf einmal das gar nicht mehr gefärbt ist dazwischen. Aber grundsätzlich ist die Idee ja ehrenhaft, da irgendwie sowas Besonderes draus zu machen, dass man zwei gleiche Socken hat. So viel zu Laine du Nord.
Aktuelle Projekte.
Ja, wo wir gerade bei Laine du Nord waren, ich habe aus zwei Knäuel sechs Socken fertig gestrickt. Das war ja so eine Geschichte. Ich hatte zuerst für meinen Freund aus einem Infinity Sock ganz normal zwei Socken gestrickt. Und dort haben wir tatsächlich dieses Perfect Circle System genutzt und das, was irgendwie, also ich habe dann abgewickelt, bis die neue Socke anfing. Bei dem Infinity hat man auch ganz gut gesehen, dass es eine Mittelmarkierung gibt. So im Knäuel war einfach eine große weiße Stelle und durch die Wicklung konnte man das von außen erkennen. Und dann habe ich aus den Painting Socks, die es jetzt von Woolly Hux gibt inzwischen, zwei Socken stricken wollen. Und da ist es mir ja dann passiert, dass dann auf einmal diese Mittelmarkierung da war, weil ich gar nicht zwei gleiche Socken haben wollte und war irgendwie doof. Und weil ich sie ja verschenken wollte, habe ich dann einfach abgewickelt, habe dann wirklich wieder bei dem runden Beginn von der neuen Socke eine zweite Socke für meinen Freund gestrickt. Also der hat jetzt zwei genau gleiche Socken und ich habe eben diese angenadelte Geschichte einfach mit den Resten von der Infinity Sock fertig gestrickt. Also es sind zwei so Frankenstein-Socken entstanden. Die sind oben Painting und unten Infinity. Die sehen aber eigentlich ziemlich cool aus, weil das alles eine Farbfamilie ist und es ist beides Landy North. Das harmoniert sehr gut miteinander und man könnte fast meinen, dass es extra so ist. Ich werde euch ein Fotos davon in die Shownotes stellen. Oder ihr guckt mal bei meinen Ravelry-Projekten, die sind alle öffentlich einsehbar. Da könnt ihr das sehen. Ich habe so ein Foto gemacht, wo alle drei Paare drauf sind. Und die mag ich gerne. Also ich finde die farblich total gut. Und ich mag dieses Landy North. Es gefällt mir sehr gut als Sockenwollgarn. Dann habe ich hier aufgeschrieben Silke Ufer. Ich finde die Frau so toll. Und die ist so nett und herzlich. Und ist auch so zugänglich und ich habe gesagt, ich habe noch nie was von ihr gestrickt und das war mir schon fast peinlich. Dann habe ich gesagt, mein nächstes Pattern oder mein nächstes Projekt, was ich irgendwie annadele, muss was von Silke Ufer sein. Aber ich bin ja noch den Ink am Stricken. Das heißt, es muss das nächste To-Go-Projekt sein, was man so aus dem brennenden Haus mitnimmt, schreiend und daran weiter stricken kann. Weil ich jetzt keine Socken habe, habe ich mir von ihr ausgesucht den Cocon Cowl und der Cowl ist sogar kostenlos verfügbar. Ich habe euch die Seite von Silke Ufer verlinkt. Die macht ganz tolle Jacken und Oberteile. Die hat jetzt gerade so ein T-Shirt rausgebracht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Die Wollpatin hat es auch gestrickt. Also es ist gerade für den Sommer total gut. Es hat vorne so ein bisschen Ausschnitt mit einem Knopf dran. Aber wie gesagt, ich habe ein kleines Projekt gesucht und ich habe mir auf der Volandia so ein Miniskein-Set von Scuderia gekauft. Weil es schön war und weil ich auf dem Wollfest war und nicht ohne was gehen wollte. Aber ich möchte ja auch irgendwie so langsam an meinen Deep Stash ran, also Sachen, die hier schon länger liegen, möchte ich gerne verstricken. Deswegen habe ich gedacht, gut, dann wäre es doch schön, wenn ich was von Silke Ufer verknüpfen kann mit dem Garn von der Volandia, um da Platz zu schaffen. Und habe mir überlegt, also der Cocon-Kaul, um es mal zu erklären, ist ein Kaul, das heißt ein Tuch, was wie so ein Schlauchschal, so ein Schlauchtuch eng am Hals anliegt. Und im Originaldesign hat er unten zwei Schlitze, also dass man dass der quasi über den Schultern so vorne und hinten überhängen kann, dass der so auseinanderklafft an der Seite und man das so ein bisschen mit bis in den Ausschnitt ziehen kann. Wahrscheinlich, dass es da auch nicht so reinzieht. Und ich bin ja gut und gerne Buffträgerin, wahrscheinlich heißt es nicht so. Ihr kennt diese Marke von diesen Schlauchschals, es gibt auch andere Marken. Meistens kennen die als Buff- oder Bufftücher. Und ich wollte sowas stricken. Ich mag die ganz gerne beim Radfahren, weil die halt so eng am Hals sind. Und ich habe es mir im Prinzip einfach gemacht. Und zwar habe ich nur ein Schlitz auf einer Seite, also ich wollte dieses Aufklaffen auch haben, aber ich wollte es nicht, dass es vorne und hinten so überhängt, sondern nur, dass es so an einer Seite so ein bisschen asymmetrisch ist und habe mich dann an ihr Muster orientiert. Das ist so ein Broken Seed Stitch, heißt es, und das sieht total schön aus. Es sieht vor allem komplizierter aus, als es ist. Es wird so ein Netzmuster und wenn man verschiedene Garne kombiniert, wie sie es eben auch gemacht hat, kommt das besonders gut zur Geltung. Und dann dachte ich, das ist ja total gut für so ein Miniskein-Set. Also ich glaube, im Originaldesign sind drei Farben verwendet worden. Ich mache das jetzt mit fünf. Und im Prinzip besteht das Muster nur aus rechten und linken Maschen, die unterschiedlich kombiniert werden. Und davon habe ich schon, ich würde mal sagen, ich bin so bei 55 Gramm, die ich verstrickt habe von 100. Ich werde das einfach machen, bis das Garn aufgebraucht ist. Im Originaldesign gibt es oben ein Halsbündchen. Das werde ich auch nicht machen, weil ich einfach bei diesem Schlauchschal-Design bleiben möchte. Aber ich finde das Pattern total gut. Und schaut doch mal vorbei, ob da vielleicht auch was für euch dabei ist oder ob ihr da was mitstricken möchtet. Dann habe ich hier gar nicht stehen, mein Ink. Ich stricke immer noch am Ink. Es wird noch ein wenig dauern. Ich habe jetzt das zweite Knäuel aufgebraucht. Bin wieder am Abwechseln. Es macht mir immer noch total Spaß. Das Garn ist von Bohai. Ich bin ein Riesenfan. Ich freue mich, das Ding zu haben. Ich kann nur leider immer nur dann dran stricken, wenn ich zu Hause auf dem Sessel sitze. Das kommt gar nicht mal so oft vor. Das ist eigentlich traurig, oder? Aber ich bin im Moment wieder viel am Lesen. Und dann geht es bei mir auch jetzt so langsam wieder mit dem Sport bergauf. Das heißt, das Stricken fällt wieder ein bisschen hinten runter. Außer eben diese To-Go-Projekte, weil wir wieder total viele Konferenzen in der Schule haben. Und dann stricke ich eben.
Nähe News.
Ich habe in letzter Zeit total viel genäht. Und zwar war das so ein Großprojekt. Ich habe eine Freundin, die arbeitet bei einer Behörde. Und die hat für Arbeitskleidung so ein paar Modifikationen an der Standardbekleidung gebraucht und hat mich gefragt. Und dann habe ich tatsächlich 3-4 Tage mich dorthin gesetzt und habe den Klettverschlüsse an verschiedene Stellen genäht. Und das war total großartig. Ich arbeite ja selber mehr oder weniger in so einer Behörde. Und bei uns ist immer Gewusel und Stress und im Lehrerzimmer ist auch immer irgendwas. Also man hat nie Pause, weil andauernd kommt da jemand rein, der auch noch was will, wenn Pause ist. Und im Unterricht hast du immer Leute um dich rum. Und ich habe in den Ferien jetzt mal in einer Behörde in Anführungszeichen gearbeitet, wo eben keine Kinder sind. Und habe mal gesehen, wie es an anderen Arbeitsplätzen so zugeht. Wobei die wahrscheinlich auch Tage haben, wo es... Ich bin natürlich auch an Tagen hin, wo nicht so viel los war. Und ich hatte da eine richtig gute Zeit. Ich war total begeistert, wie die so miteinander umgehen und dass das alles irgendwie so ein bisschen chilliger ist, dass nicht immer alles so stressig sein muss wie in der Schule. Und habe da ganz viel genäht und ich glaube, das sieht auch ganz gut aus. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Arbeitskleidung im Einsatz so aussieht. Und bin mal gespannt, ob ich da irgendwelche Fotos kriege. Finde ich ziemlich cool. Also ihr dürft mich jetzt quasi ganz geheimnisvoll Q nennen. Das war so mein Nähding. Und ich bin, ich habe nur stumpf viereckige Velcro-Patches genäht. Und bin aber jetzt irgendwie total motiviert, meine Nähmaschine weiter zu benutzen. Jedes Mal, wenn ich was damit mache, denke ich, das macht so einen Spaß. Man braucht nur die Zeit. Und ich habe einen großen Schreibtisch, an dem mache ich halt alles, arbeiten, nähen, keine Ahnung, Arztrechnung bezahlen, all sowas. Und ich neige dazu, den zuzumüllen. Und wenn der zugemüllt ist, dann arbeite ich da nicht mehr gerne dran. Es ist irgendwie, ich weiß, es ist ein Problem wie Kinder im Kinderzimmer, ne? Aber ich versuche den dann frei zu halten, damit ich unbefangen irgendwie auch unangenehme Arbeiten angehen kann. Zum Beispiel so Haushaltsbuch und nochmal durchgucken, Versicherung, so Kram. Wenn da meine Nähmaschine draufsteht, mache ich das nicht. Luxusprobleme sind eindeutig Luxusprobleme, ich merke es selber. Ich bin motiviert und ich brauche auch was. Und zwar hätte ich gerne Schlafshorts. Finde es ganz praktisch, wenn man irgendwie zum Schlafen gehen so, also ich bin jetzt nicht so Schlafanzugtyp, aber ich finde manchmal so Shorts ganz nett zum Schlafen und ich habe da welche aus 100 Jahre alt, H&M, C&A, ich weiß es nicht, also wirklich sehr alt, aus Teenagerzeiten noch und die sind inzwischen all, eine hat es gekostet, die musste gehen. Und ich dachte, naja, das ist ja was, das brauche ich ja gar nicht zu kaufen, ich habe hier noch so viel Jersey-Stoff. Das kann ich mir selber nähen und ich habe auch das passende Buch dazu. Ich habe noch vom Top-Verlag, Hosennähen heißt es, glaube ich. Ich verlinke es euch. Da habe ich auch schon mal eine Jogginghose rausgenäht. Und dann kann man die nämlich auch so machen, wie man die selber gerne hätte, weil ich habe ja auch noch so, ich mag das, wenn das Bündchen sehr breit ist. Es muss gar nicht mal unbedingt so ein Bindfaden vorne drin sein. Wobei, wenn ich das Prüm-Vario-Tool habe, kann ich doch Ösen ranpacken und eine Oh mein Gott, vielleicht sollte ich die mal anschreiben. Gebt mir gerne euer Feedback. Meint ihr, ich habe genug Gewicht, dass es nicht peinlich ist, wenn ich die frage, ob sie mir sowas zur Verfügung stellen? Ja, also Schlafshorts aus Jersey-Stoff mit breitem Bündchen und dann kann ich auch das Bein so lang oder kurz nähen, wie ich das möchte. Ich habe schon überlegt, es wäre irgendwie cool, es gibt ja so Sportshorts, die irgendwie an der Außennaht oder an der Außenseite so ein bisschen höher sind als innen, beziehungsweise die einfach so Running Shorts, die dann so einen breiten Streifen haben. Und ach ja, ich habe schon relativ genaue Vorstellungen, was ich da haben möchte, sollte ich auf jeden Fall selber machen. Und ich könnte wahrscheinlich das auch mit der Overlock zusammentackern. Das wäre ziemlich cool. Und dann fällt mir, da habe ich mir noch so einen Gedanken aufgeschrieben, so völlig zusammenhangslos. Weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich würde mich manchmal freuen, wenn es irgendwie in den Medien oder auf Social Media oder sonst wo irgendwie so Modevorbilder gäbe mit meinen Körperformen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt es nicht. Also vielleicht liegt das daran, weil ich so individuell bin oder eine kleine Schneeflocke. Nee, also man kann ja irgendwie bei H&M oder auf TikTok oder sonst wo irgendwelchen Models folgen, die mit diesen Modelfiguren, und dann tragen die irgendwelche Sachen und dann weiß ich, ja, wenn ich das kaufe, dann sieht das an mir ungefähr genauso aus. Und dann gibt es auch so Oversize-Models und irgendwie Leute, die sagen, ja, wenn ich das kaufe, sieht das bei mir so ähnlich aus. Und bei mir ist es irgendwie nicht so. Und ist das ein Problem, was ihr auch habt? Oder sagt ihr schon, naja, ich weiß, wenn es an so und so bei den Leuten aussieht, sieht es bei mir aus. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass bei mir Kleidungsstücke, die zu lang und zu weit sind, immer aussehen wie meine Oma in der Küttelschürze. Die könnte mein Style-Vorbild sein, die lebt leider nicht mehr. Ich habe ein Hohlkreuz und wenn das dann hinten irgendwie, also ja, to make a long story short, ich fände es irgendwie cool, wenn es Leute mit meinen Körperformen gäbe, die auf Medien sichtbar sind und die einen guten Stil tragen oder Kleidung tragen, wo ich dann denke, ah, dieser Schnitt, der könnte mir auch stehen, weil dieser Person steht es und ich sehe ja so ähnlich aus. So, das hätte ich gerne. Wo finde ich diese Leute? Ich habe schon gesehen, dass es irgendwie auf diesen Klamottenseiten, so Zara und so, kann man irgendwie irgendwelchen Influencern nachshoppen oder sich den Style anschauen. Das wäre auch schon okay für mich. Ich kaufe überhaupt nicht gerne bei Zalando. Also ich finde sowieso Online-Klamotten kaufen relativ furchtbar, weil ich nicht gerne Sachen zurückbringe und irgendwie das mit Postpaketen und so, das nervt mich. Aber ich wäre bereit, mir trotzdem auf diesen Seiten Leute anzugucken, wenn es da eben diverse Körperformen gäbe. Wenn ihr da Tipps habt für mich, sagt mir gerne mal Bescheid. Hier steht, Style-Vorbilder mit ähnlicher Körperform finden. Habe ich hiermit in die Welt gerufen. Vielleicht kommt ja was zurück.
Medienrundschau.
Ich habe konsumiert. Nee, ich war tatsächlich zweimal im Kino seit dem letzten Podcast. Ich habe mir Dune 2 angeschaut. Ich habe auch den ersten Teil gesehen. Ich bin jetzt gar nicht so ein großer Fan. Ich hatte das vorher nicht gelesen. Aber es kam über Umwege zu mir. Und ja, ich fand es recht witzig. Kann man mal machen. Aber ich habe mir auch einen richtig guten Film angeschaut. Und zwar war das Zone of Interest. Das ist die Geschichte vom KZ-Leiter von Auschwitz, von Rudolf Höss. Rudolf, boah, ich und Namen, ja. Und eben seiner Frau. Und ich glaube, der Film war auch Oscar-nominiert. Und ja, es war krass. Also ich wusste, dass es schwere Kost wird. Und der Film schockt nicht so mit Bildern. Also es gibt nicht so diese schlimmen Aufnahmen von verhungerten Menschen und sowas. Der Film schockt so mit Details. Man sieht, ich fand, also absolut sehenswert, der Film. Ich weiß nicht, ich habe mich in der Schule ganz viel mit Zweiten Weltkrieg, Nationalsozialismus, Verfolgen von Juden in Deutschland oder unter dem nationalsozialistischen Regime auseinandersetzen müssen und dürfen. Ich war auf der Willy-Graf-Schule, also da steckt das schon drin, ne? Schwester von Willy Graf, Weiße Rose und so weiter. Und dann denkt man, ja, man hat jetzt alles gesehen und man ist dann gut gebildet, aber man verdrängt auch und man, ja, ich weiß nicht, Schule ist jetzt auch schon eine Weile her und ich dachte, ja, man könnte sich eigentlich hier und da nochmal mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und dazu ist der Film richtig gut, weil der eben nicht so hart, also so visuell schockiert, sondern eben mit diesen Details und mit dem, was der Kopf draus macht. Man sieht einmal, dass Blumen gedüngt werden im Garten und man weiß eben, dass diese Asche aus dem KZ kommt. Also das ja, ich finde, das Bild, was der Kopf sich macht im Anschluss an den Film, ist eigentlich hat viel mehr Impact als der Film an sich. Und solche Momente gibt es eben ganz viele. Und wenn ihr euch mit solchen Sachen nochmal auseinandersetzen möchtet, ich finde, man muss das eigentlich irgendwie in regelmäßigen Abständen immer wieder tun, auch wenn man denkt, man ist gebildet und hat da schon viel dazu gehört und gesehen. weckt das nochmal so, oder diese Zeit in Erinnerung. Und gerade jetzt, wo so viele Wahlen anstehen und unsere Demokratie auf dem Spiel steht, ist es vielleicht auch für einen selber gut, nochmal so als Reminder, dass es eben wirklich wichtig ist, dass man aufsteht und hingeht und vielleicht auch mit Leuten über Politik redet oder über unbequeme Themen auch mal redet, um, ja, weil eben diese Freiheit, die wir heute haben, nicht umsonst ist und nicht einfach so gegeben ist, sondern dass die schneller abgeschafft werden kann, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Man kann sich das wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, weil, also ich auf jeden Fall in einer Zeit groß geworden bin, wo es uns einfach richtig gut geht und die Sonne aus dem Arsch scheint, auf gut Deutsch. Von daher war das richtig gut und ich war noch, also irgendwann möchte ich mir das, das hört sich so blöd an, ich möchte mir das mal ansehen, aber ich glaube, man muss sich mal im Leben wirklich mit sowas auseinandersetzen. Vor Ort ist das ja immer auch nochmal eindringlicher als über Film und Fernsehen. So. Jetzt kriege ich den Bogen nicht mehr zu meinem nächsten Medium, was ich konsumiert habe. Ich habe ein Buch gelesen von T.C. Boyle, schon ein altes Buch, und zwar das World's End. Ich habe das angefangen einfach, weil ich irgendwas von T.C. Boyle lesen wollte und das auf meinem Tolino noch drauf war. Ich bespiele den immer mit viel mehr Büchern, als ich irgendwie lesen kann. Und ich war unterwegs und dachte, Mensch, das nehme ich jetzt. Und habe mich vorher überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was da drin vorkommt. Und es geht eigentlich um ja, die Besiedlung von Amerika durch Europäer. Also es geht vor allem um die Ecke Peterskill, heißt es im Roman. Und als ich mich dann mal ein bisschen näher damit auseinandergesetzt habe, werden auch die Ortsnamen drumherum genannt, dachte ich, das habe ich doch alles schon mal gehört. Und ich war noch nie in den USA, warum kenne ich das? Und dann fiel mir auf, das spielt eigentlich bei Rhinebeck, dort, wo das große Wollfest ist, wo ich ja dieses Jahr auch hinfliegen werde. Und das fand ich dann hat es mich total, also es hat mich auch vorher schon gecatcht, das ist richtig gut geschrieben. Aber jeder, der irgendwie nach Rhinebeck fährt oder schon mal gefahren ist, für den könnte das Buch was sein, weil ihr da sehr viel über die Geschichte erfahrt von der Region drumherum. Und die Einwanderer, die dort genannt werden, sind hauptsächlich holländische Familien. Und das ist natürlich fiktional beschrieben. Einerseits, also die Romangeschichte um die Familien, um die es da geht, ist fiktional. Aber die Fakten, die genannt werden, sind eben trotzdem historisch. Also mein USA-Wissen ist jetzt nicht so riesig groß. Ich weiß, dass die Ureinwohner vertrieben wurden, dass es da Reservate gibt und so weiter. Aber das macht das nochmal so plastisch und anfassbar. Und Boyle habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Das ist peinlich. Naja, nicht peinlich. Aber ich habe das schon so oft gehört, den musst du lesen und der ist richtig gut. Und jetzt habe ich auch schon gelesen, dass es gar nicht mal so sein bestes Buch ist, weil er soll noch sehr sarkastisch schreiben, gut schreiben. Das kommt in dem Buch gar nicht so raus. Aber ich bin total gefesselt, obwohl die Story, wenn ich das jetzt so als Klappentext irgendwo gelesen hätte, gar nicht so mein erster Ja, muss ich haben. Gedanke gewesen wäre. Ja, Leseempfehlung für alle Rhinebeck-Besucher. Und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft vom Top-Verlag. Das heißt, glaube ich, Zuckerfrei leben. Ich habe vergessen, von wem es ist. Es ist eins von diesen rosa Büchern, was ich mir trotzdem gekauft habe. Ich möchte jetzt nicht... Oh je, ich habe kein Getränk hier stehen. Ich möchte jetzt nicht zuckerfrei leben ab morgen. Ich möchte ein bisschen besser aufpassen, wie viel Zucker ich zu mir nehme. Deswegen wollte ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ausschlaggebend war das Gespräch mit einem Kollegen. Also ich habe einen in meinem Team, einen Diabetiker. Und der meinte, ey, könnt ihr bitte aufhören, Schokolade so für alle hinzustellen, weil er kann daran nicht vorbeigehen und ihn macht das richtig krank und so weiter. Und ich kann es total verstehen, wenn da vegane Schokolade steht, kann ich auch nicht vorbeigehen. Dann muss es aufgegessen werden. Gerade so in Stresssituationen, ich bin da totaler Stressesser. Und dann kam eben so ein Feedback von anderen Kollegen, ja, aber du bist ja immer konfrontiert irgendwie mit Süßkram und du musst da einen Weg finden, das zu regulieren. Was einerseits richtig ist, andererseits kann ich das so nachvollziehen, wenn ich Stress habe, wenn ich mich aufrege oder wenn gerade viel los ist, dann kompensiere ich Stress mit Essen. Und eine Kollegin von mir hat immer gesagt, ja, du musst deine Nerven immer schön in Fett und Zucker einlegen, das hilft. Und das tut es auch, aber das ist nicht gesund. Und ich kann auch den Kollegen verstehen, der jetzt seit, weiß ich nicht wie viele Jahren in der Schule ist und das sich so antrainiert hat, das hörst du eben nicht von heute auf morgen auf. Ja, das waren so die Ansatzpunkte, warum ich mich damit beschäftigen möchte. Und vielleicht kommt da noch mehr dazu. Wenn euch das interessiert, gebt mir Feedback, dann erzähle ich da mehr zu. Ich bin da keine Expertin. Also gut, ich habe Bio studiert. Ich habe so ein bisschen Ahnung, wie so ein Zuckermolekül aussieht und weiß auch, was das so mit der Bauchspeicheldrüse tut und nicht tut. Und das ganze Wissen hilft einem aber nicht unbedingt weiter, weil das sind ja Routinen, die man sich angewöhnt. Gerade auch so diese Heißhungerattacken lassen, also mein Gott, wenn ich die Lösung hätte, ne, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und über Wolle podcasten. Wahrscheinlich würde ich trotzdem über Wolle podcasten, sind wir mal ehrlich. Man kann sich dann viele Ernährungstipps anhören, wie ja, dann hab was Gesundes dabei und achte auf dich. Und ey, bei mir auf dem Job kannst du halt nicht auf dich achten immer. Also ich weiß dann auch, dass der Moment in der Stimmung und der Verfassung, wo ich gerade bin, würde es meinem Körper, würde es jetzt gut tun, wenn ich eine Runde raus spazieren würde. Aber ich habe eine Aufsichtspflicht. Und ich habe Unterricht zu halten, das kannst du halt nicht immer machen. Und dann fängt man halt an, Schokolade zu essen. So. Ende des Rants. Ja, das waren so die Sachen, mit denen ich mich gerade irgendwie über Bücher und so weiter beschäftige.
Wow, j'adore!
Ich bin im Internet verloren gegangen und habe hier und da Dinge gefunden, die ich im Moment total gut finde. Ich kam so von Hölzchen auf Stöckchen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es eine Back-to-Back-Wool-Challenge gibt in Australien. Also irgendwie so ein Wettbewerb, wo vom Schaf zum Pullover irgendwie so ein Verarbeitungswettbewerb stattfindet. Also da werden Schafe geschoren, dann wird die Wolle gewaschen, gesponnen, verstrickt. Und ich weiß nicht genau, wie die Konditionen sind. Wollte das für euch recherchieren. Habe da auch Anmeldeformulare und sonstiges gefunden, aber keine Webseite direkt zu diesem Wettbewerb. Also wenn da jemand einen Tipp hat, leitet das gerne an mich weiter. Wenn ich da mehr zu finde, werde ich in einer anderen Folge was dazu erzählen. Ich bin aber dabei über eine Webseite gestolpert von einem Teilnehmer von diesem Wettbewerb. Und zwar ist das Woolly Thoughts, also wollige Gedanken. Und der strickt optische Täuschungen. Ich glaube, beim Lana Filia Podcast wurde das auch schon mal erzählt. Man kann ja über so Rechts-Links-Muster Muster in Schals einstricken, die nur aus einem gewissen Blickwinkel zu sehen sind. Und das gibt es zum einen auf dieser Webseite. Auf der anderen Seite hat der so Decken gemacht mit Quadraten. Diese Quadrate von diesem einen Designer. Wie heißen die denn? Ach, so ein Waldorf-Mensch. Ich weiß es nicht mehr. Alle am Podcast, die jetzt zuhören und wissen, was ich meine, schreien es wahrscheinlich jetzt gerade in ihren Lautsprecher rein. Ich kann euch leider nicht hören. Also der hat durch verschiedene Farbgebungen an Quadraten so ein Würfelmuster entstehen lassen. Sieht im Prinzip aus wie so eine Tafel Rittersport-Schokolade von oben, wo aber die Würfelchen von dieser Rittersport-Schokolade nicht immer gleich groß sind. Ja, das fand ich ziemlich cool. Habe ich euch verlinkt, schaut euch das mal an. Werde ich wahrscheinlich nicht stricken, weil ich wüsste nicht, was ich mit diesen Decken tun sollte. Also ich würde es mir jetzt nicht auf die Couch legen, aber ich fand das, also die Idee an sich fand ich irgendwie geil. Vielleicht kann man das als Topflapfen, ja, wer kennt sie nicht, kann man sich das irgendwie so stricken. Was ich gerade noch gut finde, Digital Detox. Das ist ja so ein Ding, was mich auch schon über Jahre begleitet und auch da habe ich noch nicht die richtige Lösung. Ich möchte gerne weniger Zeit am Handy verbringen. Eigentlich, das ist wie mit Schokolade essen. Solange es mir gut geht und ich gechillt bin, funktioniert es auch. Aber sobald ich Stress habe oder müde bin, dann verfalle ich auch so in dieses Doomscrollen oder so, statt ins Bett zu gehen, hänge ich dann am Handy und das ist total scheiße und tut mir nicht gut und ich weiß das auch, aber ich habe mich da selber nicht im Griff, deswegen muss ich Krücken finden, wie ich mich da besser regulieren kann. Huh. Deswegen habe ich mir einen Wecker gekauft. Ja, es ist so simpel. Ich nehme jetzt mein Handy abends nicht mehr mit ins Bett. Ich habe das sonst als Wecker benutzt und jetzt kommt es halt abends in die Küche und ich habe stumpf so einen Digitalwecker mir geholt, der nicht leuchtet oder nur, wenn man drauf drückt, weil ich auch keinen tickenden Wecker im Schlafzimmer haben mag. Und siehe da, seitdem das Handy abends in der Küche ist, komme ich nochmal zum Lesen. Wer hätte es gedacht? Es kann so einfach sein und trotzdem steht man sich da echt selber jahrelang im Weg. Ich habe jetzt überlegt, ob ich als nächsten Step mir einen Wecker stelle auf meinem Handy, 25 Uhr oder so, als Zeit, zu der ich Zähne putze. Weil wenn ich Zähne geputzt habe, dann esse ich nichts mehr. Und man könnte sich da ja selber so konditionieren wie so ein Hund von Pavlov. Müsste man halt tun. Überlege ich noch, ob das was für mich wäre. Weil bei mir kommt es auch mal vor, dass ich dann abends irgendwie um 9 aus Langeweile denke, und jetzt nochmal hier, keine Ahnung, Schokolade. Ich habe gar nicht so viel Scheiß zu Hause, aber ich kann auch sehr viel Nüsse und so Kram essen. Wenn Zähne geputzt sind, mache ich das nicht. Komme ich wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Schreibt mir doch eure besten Tipps, wie man weniger Zeit am Handy verbringt. Ich weiß, wenn man das Handy auf schwarz-weiß stellt, verbringt man auch weniger Zeit am Handy. Habe ich probiert. Ist so ein bisschen nervig. Irgendwie ist das auch bei Samsung so ein bisschen blöd. Dann ging irgendwie der Wecker auf einmal nicht mehr oder so. Keine Ahnung. So. Vielleicht auch einfach, weil ich dumm bin. Könnte man, das war, glaube ich, dieser Schlafmod, dass man dann irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit nur noch schwarz-weiß hat und so. Könnte man auch noch kombinieren. Wer weiß. Ja, dann habe ich hier stehen die Mood Clio Tasche. Was völlig anderes. Ihr kennt diese Mood-Kollektion. Das sind so Ledertaschen, in denen man Strickzeug aufbewahren kann. Ich finde die sehr schön, aber ich kaufe ja kein neues Leder, sondern ich kaufe nur gebrauchtes Leder aus Gründen. Ich finde aber die Taschen sehr schön, wobei ich sagen muss, ich fand die Verarbeitung, also ich habe die jetzt mal in echt gesehen auf der Messe, da fand ich die für den Preis gar nicht mal so richtig geil. Die sind schon toll, die Taschen, aber die kosten auch richtig viel Geld. Da hätte ich noch tollere Taschen erwartet. Es gibt eine Tasche, diese Clio, die sieht aus wie so ein Klotz, wie so ein kleiner Quader. Und die kann man so diagonal, hat die so einen Reißverschluss. Auf jeden Fall kann man die komplett aufklappen. Also die liegt so flächig, flach auf dem Tisch, wenn man die aufmacht. Und ich finde das Design total gut. Und ich habe gesehen, dass dieses Design nicht nur bei Mood verwendet wird, sondern auch bei anderen Taschen. Und dann hat mir Diana noch einen Tipp gegeben, wo es Taschenpatterns gibt, die so ähnliche Taschen haben. Und ich weiß die Seite, den Namen jetzt nicht mehr, aber ich habe hier schon einen Link stehen. Findet ihr also in Shownotes. Was fand ich noch gut? Ah, mein Kaffeebecher mit Deckel, ohne Deckel, mit Deckel. Ich habe immer einen Teebecher in der Schule dabei. Und trinke ganz viel Tee, aber ich liebe auch so einen guten Kaffee, so, beziehungsweise einen guten Cappuccino mit Milchschaum. Und der Witz bei mir ist, dass das wirklich so ein Genussding ist. Also ich muss diesen Kaffee machen und da muss dieser Milchschaum oben drauf sein. Und wenn das irgendwie so alles gestillt und gerührt ist und nur noch so ein Milchkaffee in der Tasse ist, dann, wenn der gut ist, trinke ich den auch noch, wenn es wirklich ein guter Kaffee ist. Aber ansonsten gibt mir das nichts. Ich brauche auch keinen Kaffee, um wach zu werden morgens. Also ich trinke lieber keinen Kaffee als einen schlechten Kaffee. Und dann habe ich neulich, ach Gott, was war da? Ich bin in Saarbrücken mit der Bahn gefahren und hatte irgendwie nur ganz kurz Zeit und wollte aber dieses Kaffeeerlebnis noch haben. Und dann habe ich meine Müsli-Schale genommen. Ich habe diese Mipal-isolierten Joghurtschalen-Dinger da und habe mir da einen Kaffee reingemacht und Milchschaum und habe dann schön in der Bahn gesessen und in Ruhe meinen geilen Milchschaumkaffee getrunken und fand das super. Und da dachte ich, hey, da muss es doch eine passende Tasse zu geben. Und dann habe ich mich tot recherchiert. Es gibt Tassen von Kinto, habe ich euch verlinkt. Die gibt es hier auch im Edel-Kaffee-Shop in Saarbrücken. Die sind designmäßig total geil. Also High-End gefallen mir richtig gut. Gibt es in tollen Farben, kosten Schweinegeld. Liegen so bei 43 Euro, 45 Euro. War mir zu teuer. Darum habe ich mir jetzt von Emsa die Cup bestellt. Ich wusste gar nicht, dass die auch sowas haben. Von Emsa kenne ich diese Teebecher, habe ich auch, hat jeder, verwechselt man gern und so weiter. Die haben einen Mini-Kaffeebecher, der so niedrig ist, der passt unter meine Siebträgermaschine. Und die habe ich heute zum ersten Mal mitgenommen. Die war auch echt günstig. Die habe ich beim großen A bestellt für 11 Euro. Und eigentlich muss man sich dafür schämen, weil die war am nächsten Tag da und die hat noch einen Typ geliefert, also für so wenig Geld, so viel Service, es kann eigentlich, irgendjemand muss dafür zahlen. Und ich bestelle nicht so oft bei Amazon, aber so Sachen, wo ich halt sonst nicht kriege oder kompliziert kriege, naja. Diese Tasse hatte ich dann heute mit. Also erstmal ist sie wirklich klein. Ich habe mir dann heute Morgen Cappuccino gemacht und dachte, ah toll, dann war sie Oberkante voll. Also ich musste sie dann schon zu Hause abtrinken und dann habe ich da diesen Deckel drauf gemacht, der funktioniert mit so Unterdruck. Es steht drauf, dass die Tasse schwappdicht ist, also nicht komplett wasserdicht, sondern schwappdicht. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe die vorher mit Wasser ausprobiert, da lief nichts raus. Also das ist schon besser, als sie sagen. Aber die wollen wahrscheinlich keine Garantie dafür geben. Ja, dann habe ich diese Kaffeetasse in meine Fahrradflaschenhalterung gemacht und dann bin ich Fahrrad gefahren und dann war oben ganz viel Dreck drauf nach dem Fahrradfahren. Da habe ich einmal mit Wasser abgespült und bis dahin ist sie dann so oft hin und her geschwappt heute Morgen. Das Kaffeetrinkerlebnis war dann doch nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Also da ist noch, das ist noch ausbaufähig. Aber so für diesen Moment, ich mache mir gerade einen Cappuccino und hole den zu Fuß, also to go, nehme den mit, ist diese Tasse trotzdem richtig geil. Deswegen werde ich sie auch behalten. Ich gehe manchmal so irgendwie hier draußen spazieren, habe einen Kaffee in der Hand. Und dann kann man nämlich diesen Deckel hinterher drauf tun und dann die Tasche in die Handtasche oder so schmeißen oder in den Rucksack schmeißen, ohne dass dieser Mini-Kaffee-Rest, der da noch drin ist, irgendwie alles vollsuppt. Also dafür ist sie immer noch gut. Aber ich bin noch nicht am Ende meiner Fahnenstange für meinen geilen Kaffee morgens in der Schule. Ich will den auch noch nicht zu Hause trinken, also so ganz früh. Also ich möchte eigentlich gerne in der Pause einen guten Kaffee trinken. Ja, Luxusprobleme, die 17. in dieser Folge. Dann habe ich von Barker Wool neues Design gesehen, Tuchdesign. Barker Wool ist die Königin des Assign Pooling, also so dieses Pooling, dieses Wildern nennt man das bei handgefärbten Garn, wenn irgendwie immer dieselbe Farbe an gleichen Flächen aufeinander trifft. Die hat vor ein paar Jahren dieses Pockentuch gemacht, da habe ich mal mal in einer Podcast-Folge sehr viel drüber geredet. Da gibt es einige Pattern, die mir gut gefallen. Ich habe mir auf der Valania auch einen Knäuel gekauft, weil ich das Assign Pooling mal ausprobieren wollte in ihrem Style. Und ja, das ist so ein graues Tuch mit roten Kontrasten, das ist richtig schön. Schaut euch das mal an, vielleicht ist das was für euch. Und ich habe ein richtig schönes Nectar-Blanket auf Instagram gesehen. Das Nectar Blanket ist ein Pattern von Isolde Teak. Die Ausführung, die mir so gut gefällt, ist von Harvested Hues. Harvested, also geerntet? Weiß ich nicht. Ich verlinke es euch einfach. Das ist so geil geworden. Ich würde es am liebsten genauso nachstricken. Das Original von Isolde ist auch sehr schön. Das ist in so Honigfarben. Aber die Farbwahl von dem Teil ist wirklich schön. Die hat es auch, glaube ich, größer gestrickt. Für alle, die noch ein schönes Deckenmuster suchen, ist das was. Dann steht hier Töpfermarkt in Homburg, habe ich eben schon erzählt. Großartig. Ich habe übrigens auch eine Tasse gekauft. Seht ihr auch auf Instagram. Aus der habe ich noch nichts getrunken. Ich sollte jetzt einen Kaffee trinken. Das waren so die Sachen, die ich gerade gut finde. Und dann habe ich noch ein paar Sachen, wo ihr mitmachen könnt.
Partybus. Alles zum Mitmachen.
Ich habe hier noch ein paar Termine für euch. Und zwar hat The Knitting Me ein Mystery Knit Along gestartet. An den kann man noch teilnehmen. Vor allem, wenn ihr noch Stash Garn zu Hause habt, könnt ihr noch sofort einsteigen. Ich meine, es ist ein Tuch. Ich habe wieder super viele Informationen, merkt ihr schon, ne? Klickt doch mal rein. Ich finde, The Knitting Me hat immer so schöne Designs. Ich habe ja von der auch noch so ganz viele, was ich irgendwie nett finde. Ich habe den Jewel Flower Cardigan für irgendwann mal in meinem Leben noch auf der Liste. Und die hat jetzt auch wieder, ich glaube, das Parallelo-Top ist auch von ihr. Schaut mal in die Patterns rein. Die hat auch schöne Sommertops. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann sind noch ein paar Wollfest-Termine neu dazugekommen. Die Liste werde ich die Tage aktualisieren. Er findet auf Faserplauderei auf einen Reiter Termine. Und da sind immer alle Wollfest-Termine verlinkt, die mir so über den Weg laufen. Das ist inzwischen ein ganz großer Stock an Terminen. Und zum einen gibt es im September so Richtung Pforzheim, also zwischen Karlsruhe und Pforzheim, aber ein bisschen näher in Pforzheim, das Keltner Wollvergnügen, das ist am 21. und 22.09. Davon hatte ich vorher noch nicht gehört. Dazu werde ich noch eine Website raussuchen und das verlinken. Und es gibt den Wollmarkt in Weilheim am 13. und 14. April, also morgen und übermorgen in Bayern ist es, glaube ich. So für Kurzentschlossene, die aus der Nähe sind, könnte das noch was sein, wenn ich das jetzt schaffe, heute zu veröffentlichen oder morgen. Ihr merkt schon, viele Wenns.
Delicieux.
Es könnte der längste Podcast werden, den ich je veröffentlicht habe. Es tut mir leid, ich entschuldige mich an dieser Stelle für die Leute, die noch zuhören. Delicieux. Ich habe hier kein großes Rezepte-Register, sondern ein paar Sachen, die ich im Moment andauernd esse, die ich richtig gut finde. Und das eine ist ein Brotbelag. Und zwar gibt es nichts Besseres als ein Brot, auf dem süßer Senf drauf ist, Räuchertofu und Sauerkraut. Am besten frisches Sauerkraut. Ist total geil. Ich mag die Kombo echt gerne. Ich habe das in irgendeinem Podcast gehört. Ich habe es auch schon mal irgendwo gelesen und selber ausprobiert und kann sagen, ja, es ist gut, probiert es. Am besten mit so einem geilen Bauernbrot oder so. Ich glaube, ich habe ein Foto davon gemacht. Vielleicht lade ich das noch hoch. Und mein nächstes Go-To-Snack ist dann einen sauren Apfel mit Erdnussbutter und Salz. Bester Snack ever. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe außerdem letzte Woche ein Schnittchen gegessen. Ich war bei Freunden. Es gibt Schnittchen, wo ich dachte, ach, okay, okay. Und die haben richtig geile Schnittchen gemacht und mit veganem Mett. Das Rezept verlinke ich euch, sobald es mir zufliegt. Die werden irgendwie gemacht aus Reiswaffeln und Öl und keine Ahnung. Und dann Rohzwiebel und so, wie man sich das halt vorstellt. Veganes Mett. War richtig lecker. Und vielleicht werde ich dann irgendwie demnächst den veganen Mett-Igel machen oder so. In diesem Sinne, frohes Stricken. Meldet euch bei mir auf Instagram oder via Mail bei Info. Ihr merkt schon, info@faserplauderei.de. Ich brauche mal ein bisschen, bis ich antworte. Ich gucke da alle Nase lang mal rein, dann antworte ich allen, die da so geschrieben haben. Ich freue mich über euer Feedback. Schickt mir Bilder, verlinkt mich, teilt mich mit Freunden und habt eine gute Strickzeit.